Ja, ich möchte euch alle begrüßen, auch unsere Gäste. Und ich habe euch heute etwas mitgebracht. Ja, ich muss ein bisschen tiefer graben. Ich glaube, das kann man erkennen. Das ist ein Schein, der ist echt. Also ich habe ihn jetzt nicht kontrollieren lassen, aber er war in meiner Brieftasche und ich gehe davon aus, dass das passt. Und ja, das ist ein Geldschein und so ein Geldschein zu fälschen, da gibt es sicherlich einige Ideen, Versuche, das zu machen. Und ja, diesen Geldschein zu fälschen, sag ich mal, oder diesen Geldschein-Gedanke, den habe ich von Wirspe-Kommentar. Es war auch nicht ganz so neu, der Geldschein, also der Gedanke davon. Und ich weiß nicht, ob es die Sendung mit der Maus war. Die ist ja auch informativ. Ich glaube es zumindest. Da haben die mal versucht, diesen Geldschein mit einem Drucker zu kopieren. So. Und da kam dann eine Fehlermeldung. Und ich habe probiert, okay, ich habe es gestern auch probiert. Wir haben ja einen Drucker. Also der drucken kann, scannen und kopieren. Und ich habe den dann da reingetan, habe gedacht, mal gucken, was passiert. Und der hat dann auch einen Fehler angezeigt und so ungefähr Zeitüberschreitung. Und was kam raus? Was wurde ausgedruckt? Leeres Blatt Papier. Also es scheint eine Sicherung drin zu sein. Also nicht nachmachen jetzt. Ja. 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 Wie komme ich jetzt darauf? Also, ich werde heute von Richard Müller und Wirspe werde ich Sachen zitieren und übernehmen und ich werde es euch gleich mitteilen. Wie komme ich darauf? Wir haben bei diesen Gedanken mit diesem Geldschein genommen für das erste Johannesevangelium. Und es ist schon echt eine Zeit her, als ich über diesen Brief gesprochen habe. Ihr könnt ihn gerne schon mal aufschlagen, den erste Johannesevangelium. Und im ersten Johannesevangelium geht es ja darum, dass in den Gemeinden ihr Lehren reingekommen sind. Ja. Ich zitiere mal aus der Elberfelder Studienbibel. Dort steht, Anlass für die Abfassung des Briefes war der Kampf gegen die kleinasiatischen Gemeinden, mit aufkommenden frühgnostischen Geistesströmungen zu bestehen hatten, die die Gemeinden das Evangelium im Kern bedrohten. Also eine Lehre kommt herein und es bedroht das Evangelium, es verfälscht, es verdreht. Ich habe ein illustriertes Handbuch zur Bibel, das hatte ich schon mal zitiert, das möchte ich nochmal geben, einfach nochmal, worum es genau geht. Das ist aus Seite 952, wenn das jemand genau wissen möchte. Dort steht, dass die Gemeinden waren von einer Irrlehre bedroht, die Teile verschiedener Lehren vermischte. Dabei handelte es sich um eine frühe Form der Gnosis, einer Lehre, die besagte, dass Erkenntnis, nicht Gnade, den Weg zu Gott bereitet und dass der Körper böse ist. Und diese Bedeutung der besonderen Erkenntnis führte praktisch jedoch oft zu Hochmut und einem Mangel an Liebe. Und das wird heute ein großes Thema sein, die Liebe. Ja, und wenn man sich die Kapitel durchliest, die ersten beiden Kapitel, ungefähr ersten beiden, geht auch ein drittes Kapitel über, dann weist Johannes auf Merkmale, die zeigen, was, vielleicht kann man sagen, falsch ist, was man überlegen sollte. Ja, vielleicht als Vergleich mit diesem 5-Euro-Schein, wenn er jetzt falsch wäre, ja, was wären Merkmale? Würde man es erkennen? Würde man das erkennen, was falsch wäre? Und genauso wie ist es wichtig, also es gibt extra Menschen, die die originale Geldscheine, also die richtigen Geldscheine genau untersuchen, anstatt die falschen, wie es mir geschrieben, und dann können die genau sehen, okay, was ist jetzt falsch? Ja, also wenn ich den jetzt gegen das Licht halte, das Wasserzeichen ist da, ja, schon mal gut, und dann weiß ich nicht, ja, vielleicht könnte man ihm auch einen falschen unterjubeln. Und genauso ist es ja auch mit dem Wort Gottes, ja. Das soll ja auch in uns bleiben, wir sollen es aufnehmen, dass wir unterscheiden können, stimmt eine Lehre, stimmt sie nicht. Was ich hier vorne rede, ist das überhaupt richtig oder prüft mich? Ja, sich selbst zu prüfen. Im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 24, den hatte ich mir rausgeschrieben. 1. Johannes 2, Vers 24 steht: Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Also ich lese aus der Schlachter 2000. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Also was sie von Anfang an gehört haben, das soll in ihm bleiben. Und ich mache das heute mal anders. Ich hatte letztens mal verschiedene Sachen wiederholt. Und ich werde heute auf Merkmale eingehen. Merkmale, die man hinterfragen sollte, wo man sagen könnte, okay, passt das? Stimmt das? Ja, und Sachen, die nicht richtig sind. Und ich möchte einfach mit dem, es ist quasi erstmal so eine kurze Zusammenfassung in Kapiteln und ich will da rausnehmen, wo man sagen würde, okay, das schreibt Johannes, ne, passt auf. Oder wie sieht man das? Mit Vorsicht zu genießen. Und der erste Johannesbrief hat zwei Botschaften. Und die erste Botschaft steht in Vers 5 direkt. 1. Johannes 1, Vers 5, da steht: Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und ihm ist keine Finsternis. Also das war wohl ganz wichtig für ihn, es ihnen zu verkündigen, dass Gott Licht ist und es ist keine Finsternis in Gott. Und das ist diese erste Botschaft von beiden, die hier genutzt wird. Und dieses erste Merkmal, wo Johannes quasi aufklärt, ist Vers 6. Steht bei mir, wenn wir sagen. Hier steht, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also das, was ich sage, widerspricht mein Lebenswandel. Ich sage etwas, ich habe Gemeinschaft mit Gott, aber eigentlich lebe ich in der Finsternis. Also das passt nicht. Und ja, diese Irrlehre hatte halt auch Auswirkungen aufs Leben. Das ist so, ich hätte mal das Beispiel gegeben mit einer Musikband, die man gerne hört. Und ja, man mag die Sänger, zieht vielleicht die Kleidung an und hört den Text und man ist begeistert. Und es ist wie ein Abdruck, den man dann hat. Und es gab natürlich auch hier Verführer. Ja, ein Mensch kann keine Gemeinschaft mit Gott haben, wenn sein Leben zeigt, dass er in einer Finsternis lebt. Also er muss sich selbst hinterfragen. Das nächste Merkmal steht in Vers 8. Steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also keine Sündenerkenntnis zu haben, sagen, okay, ich habe überhaupt keine Sünde, sagen, okay, habe ich vielleicht das Wort gar nicht gehört. Das heißt, die Wahrheit, die hier drin steht, die ist nicht mehr drin, weil sonst wüsste ich es. Also auch so ein Merkmal und sagen, okay, wer das von sich sagt, da ist man verführt und die Wahrheit ist nicht in einem. Vers 10, also es wird heute so ein bisschen viel Information sein. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen aufschnappen. In Vers 10 mache ich das nächste Merkmal. Da steht, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also, wenn jemand sagen würde, oder es müsste jemand sagen, er kennt das Wort Gottes gar nicht oder er würde es gar nicht kennen. Er ist vielleicht gar nicht aufgeklärt, dass er gesündigt hat. Er hat das gar nicht vor Augen. Wenn er aber ein Mensch sagt, ich habe nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner, weil es auch steht, wenn wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Ja? Vielleicht glaubt der Mensch auch anders, dass er an was anderes denkt oder an was glaubt. Oder vielleicht sagt er auch, nach dem Tod ist alles aus. Ja? Es gibt ja von dem Film Gott ist nicht tot, diese Zitat, wenn Gott tot ist oder wenn Gott nicht existiert, dann ist alles erlaubt. Dann habe ich keine Rechtfertigung nach meinem Leben. Ich muss mich keinem rechtfertigen, ich kann tun und machen, was ich will. Ja. Oder vielleicht verliert man als Kind Gottes den Blick für die Sünde. Ich möchte etwas zitieren aus der Studienbibel. Da steht: Diesen Verfälschungen der Lehre entsprachen ebenso verderbliche Veränderungen des Lebens. Also, eine Lehre ist falsch und das geht ja auf unser, springt auf unser Leben über. Man verlor den Blick für die Wirklichkeit der Sünde. Das ist der Vers 10, den ich jetzt vorgelesen habe. Ich komme zum Kapitel 2, und zwar gibt es ein Erkennungsmerkmal. Ein Erkennungsmerkmal, Paulus sagt, wo es Johannes sagt, dass man Jesus Christus erkannt hat oder ihn kennt. Das hört sich vielleicht komisch an. Kennst du Jesus Christus? Ja klar, schon gehört. Vers 3 und 4 steht: Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, also dass wir ihn kennen. Wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt oder ich kenne ihn und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Also wenn ich sage, dass ich Jesus Christus kenne, halte aber seine Gebote nicht, weil ich denke, es interessiert mich gar nicht, dann bin ich eigentlich selbst ein Lügner. Und wenn ich sowas hätte, müsste ich mich selbst prüfen, wo ich eigentlich stehe. Es geht weiter mit einem Merkmal und das ist ein Vers 6. Es geht wieder weiter mit: Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Also, wenn ich von mir behaupte, dass ich in ihm bleibe, in Christus, und mein Leben sieht ganz anders aus, ja. Also, so wie ich mit Menschen umgehe, so wie ich lebe, es geht in eine ganz andere Richtung. Das widerspricht sich. Kommen wir zum nächsten Merkmal. Das ist in Vers 9. Wieder steht bei mir: Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Also ich sage, ich habe Gemeinschaft mit Gott, aber hasse meinen Bruder, dann bin ich immer noch in der Finsternis, so steht es hier. Also hier wird von Bruder geschrieben, so steht es ja, oder ich hasse meinen Bruder. Also entweder geht es darum, dass derjenige, sich Christ nennt, gar nicht echt ist, oder seinen Bruder hasst und er ist wirklich ein Kind Gottes, sieht es aber noch nicht und es geht darum, dass er Buße tut. Ein Bruder sieht etwas nicht, andere machen ihn vielleicht aufmerksam, aber etwas selbst zu erkennen, wo ich in Sünde bin oder wo ich mit meinem Bruder, ja, der auch ein Kind Gottes ist, der ein Ebenbild Gottes gemacht ist, eine Reibung habe, dann ist es wichtig erstmal für mich, dass ich das erkenne und dass ich damit dann zum Kreuz gehen kann. Also wie es beschreibt, dass im Abschnitt jetzt von 7 bis 11, also da sind jetzt die Verse mit drin, wird gesagt, dass die Liebe zu den Glaubensgeschwistern eine Angelegenheit von Licht und Finsternis ist. Wir haben ja gerade gehört, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und wenn wir einander nicht lieben, können wir nicht im Licht wandeln. Jetzt könnte man sagen, okay, entweder ist der Bruder gar nicht echt oder er ist echt und hasst seinen Bruder. Da habe ich mir geschrieben, prüft das mal, wie ihr das seht. Ich habe einen ergänzenden Vers 11, da steht: Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Also, er lebt in der Finsternis und weiß gar nicht, wohin er geht. Er kriegt das gar nicht mit. So sehe ich das hier. Weil die Finsternis selber seine Augen verblendet hat, als wenn da ein Vorhang vor ist. Und er kennt das gar nicht. Und vielleicht braucht er jemanden, der ihm hilft, der ihn darauf aufmerksam macht. Und durch Gottes Gnade kann es wieder bereinigt werden. Jetzt geht es aber noch weiter. Hier geht es nicht nur auf den Bruder, sondern jetzt steht in Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Aber eigentlich ist die Welt doch schön. Ja, also es geht ja darum, macht eine Ausbildung, Studium, man möchte was werden. Und eigentlich geht es ja immer darum, was habe ich erreicht. Es geht bei dieser, habe ich schon mal gesagt, diese Sparkassenwerbung von früher. Also wer das kennt, und dann treffen sich ja zwei und einer sagt, ah, keine Ahnung, wie er heißt, ne? Grüß dich, setz dich, ja, mein Haus, mein Auto, mein Boot. So, und dann guckt er den anderen an, ja, und dann sagt hier, mein Haus, mein Auto, mein Boot, und dann wollen die sich gegenseitig übertrumpfen. Ja, und ja, irgendwie wollen wir immer etwas darstellen, wir wollen lieber, wir wollen angenommen haben, angenommen werden. Und ja, lebe ich immer mehr in der Welt, gefällt es mir immer mehr, es ist quasi so eine Art Stückwerk, ist es immer ein bisschen, was sie zu bieten hat, gefällt mir die Welt mehr als, ja, Gott, sag ich mal. Denn es steht, Vers 15 weiter, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist schon mal wie so ein ganz krasser Schlag. Sag, okay, wenn du die Welt liebst, dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Jetzt hört er was auf. Denn alles, was in der Welt ist, es steht bei mir die Fleischeslust oder die Begierde des Fleisches, die Augenlust, also was meine Augen begehren, das kann ja alles sein, da könnt ihr euch selbst was vorstellen, oder der Hochmut des Lebens, etwas zu sein, etwas zu präsentieren. Das, was ist, das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Also im Himmel wird es das nicht mehr geben. Es ist nicht vom Vater. Die Fleischeslust, die Augenlust und dieser Hochmut des Lebens, etwas zu sein, etwas anzukommen, sich vielleicht zu vergleichen, etwas Besonderes zu sein, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Jetzt geht es um Antichristen und den Verführer. Ich komme jetzt in Kapitel 2. In Vers 22, da steht, wer ist der Lügner? Also es werden Lügner enttarnt quasi. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist, also der Messias? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und ich lese weiter vor 24 und 25. Da komme ich wieder auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Das, was ihr gehört habt, lasst es in euch sein. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Und jetzt schreibt er, dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Also, es waren Führer da und die haben geleugnet, ja, dass Jesus der Messias ist. Ja, da ging es um, ja, Infragestellung, ja, oder Leugnung, sage ich mal. Das, was verheißen ist, das ewige Leben. Und wenn solche Dinge reinkommen, wo ist dann der Halt? Das sprengt doch eigentlich den Glauben, dass, wo will man sich festhalten? Also das ist, tritt ganz tief in den Kern des Evangeliums rein. Jetzt geht es um ein Erkennungsmerkmal, und zwar, wenn man ein Kind Gottes ist. Das erste ist Gerechtigkeit. In Vers 29, Kapitel 2, Vers 29. Da steht, wenn ihr wisst, also die wissen es, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Das heißt, wenn man weiß, dass Gott gerecht ist, dass Jesus gerecht ist, so sollen sie auch erkennen, dass jeder, der wiedergeboren ist, der mit dem Heiligen Geist versiegelt ist, ja, Gott schenkt ja seinen Geist. Ja, das ist ja auch wie, wir haben etwas Göttliches dann in uns. Ja, den Heiligen Geist. Und das ist dann auch immer mehr ein Abdruck. Da werden die Kinder Gottes auch gerecht. Ja. Kapitel 3, komme ich jetzt. Da mache ich weiter mit Vers 7. Da geht es wieder weiter mit Kinder. Also Kapitel 3, Vers 7. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Also sie sollen sich nicht verführen lassen. Es war wohl so stark, dass er es schon zweimal schreibt mit Ausrufungszeichen. Und dass es einfach wichtig ist zu sagen, passt auf, ja, hier achtet auf die, ich nenne es mal Fälschung vom Geldschein. Also jetzt mal auf übergangssprachlich gesprochen. Also jeder, der im Umkehrschluss, der nicht die Gerechtigkeit tut, der also, man kann vielleicht sagen, in Ungerechtigkeit lebt. Das ist vielleicht auch so eine Lebenseinstellung, eine Herzenseinstellung. Ja, der ist nicht aus Gott geboren. Das wäre die Umkehrfolge. Oder die Person ist halt stark auf Abwägen. Kapitel 3, Vers 8 und 9. Könnt ihr noch? Ja, ne? Muss man ein bisschen verfolgen, ne? Ja, ich weiß. Vers 8 und 9 lese ich jetzt vor. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Erstmal platsch, wird dahingelegt. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. So, jetzt haben wir gehört, okay, wir können sündigen. Wie ist das gemeint? Ich hatte jetzt noch vom letzten Mal eine Anmerkung aus der Schlachterbibel. Und da steht, das heißt, sündigt nicht beständig. Das heißt, lebt nicht in Sünde. Das ist die griechische Gegenwartsform. Das heißt, er kann nicht beständig sündigen. Wenn ich Gott nicht habe, wenn ich Jesus nicht habe, dann muss ich sündigen. Hier geht es darum, nicht beständig zu sündigen. Das ist auch quasi eine Lebenshaltung. Ich habe ein Zitat von Wirsbe. Das möchte ich auch nochmal sagen. Das hatte ich auch schon mal benutzt. Hier steht für Vers 6. Wir müssen hier schauen, was im griechischen Text wirklich steht. Also jeder, der in ihm bleibt, lebt nicht mehr beständig in Sünde. Jeder, der beständig sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Ja, das ist von Vers 6, das habe ich nochmal eingeschoben, wo steht, wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Also heißt das, jeder, der in ihm bleibt, lebt nicht mehr beständig in Sünde. Jeder, der beständig sündigt, also das ist wie so eine Lebenshaltung, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Beständig sündigen zeigt eine Regelmäßigkeit und eine Lebenshaltung, sagt er hier. Und wenn ich ein Kind Gottes bin und habe die, ja, denk an die Furcht des Herrn, was Micha auch schon gesagt hat, ja, dann sehe ich das anders. Also das erste Erkennungsmerkmal eines Kind Gottes, es ging um Gerechtigkeit. Jetzt geht es um Bruderliebe. Es geht mit Bruderliebe weiter. In Vers 10, Kapitel 3, Vers 10, da steht, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Also jetzt kommt die zweite Botschaft, gleich in Vers 11. Genau, also dieser Vers 10, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt, da hatte ich das letzte Mal aufgehört mit der Predigt. Also Gerechtigkeit und wer seinen Bruder nicht liebt. Und jetzt kommt die zweite Botschaft. Ab Vers 11 geht es jetzt weiter. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Ja, also es ist ein Gehorsam, Gott will das. Und ich möchte jetzt auf Wirsbe zurückgreifen. Und zwar geht es jetzt um die Abschnitte Kapitel 3 von, jetzt muss ich gucken, von 11 bis 24. Und ich hatte angefangen, mir meine Gedanken zu machen und dann habe ich nachgeschaut, was wie es beschreibt. Und ich fand die Gedanken, ich wäre so auf dieser, ich nenne es Auslegung nicht gekommen, finde sie aber annehmbar. Jetzt könnt ihr prüfen, ob ihr sagen würdet, dem stimme ich zu oder doch anders. Also, wie es beschreibt hier, wird uns nun gezeigt, dass die Liebe zu den Geschwistern eine Angelegenheit von Leben und Tod ist. Es steht in Vers 14, wer nicht seinen Bruder liebt, bleibt im Tod. Jetzt sagt er, in Bezug auf diese Liebe gibt es aber noch vier mögliche Beziehungsstufen, auf denen man jemand leben kann. Und es sind vier Punkte. Und die habe ich genommen und habe meine Gedanken mit reinspielen lassen. Und diese Punkte finde ich interessant. Der erste Punkt, da geht es um Mord. Das heißt, Überschrift ist Mord. Das ist von Vers 11 bis 12. Dann kommt der Hass. Also es ist quasi eine Steigerung von schlecht, Hass, dann kommt Gleichgültigkeit und dann kommt wirklich die christliche Nächstenliebe, die aufgezeigt wird. Und ich will anfangen mit Vers 11 und 12. Das will ich mal vorlesen. Ich lese erst einmal vor die Abschnitte und dann sage ich was dazu. So. Dort steht, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Also das Wort, das muss ich schauen, das Wort lieben, habe ich nachgeschaut, bedeutet hier agapao. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das meint lieben, es meint die Ausrichtung des Willens und aber sich auch etwas zu freuen. Agapao ist auch besondererweise einzusetzen für die Liebe Gottes zu den Menschen und umgekehrt. Es meint aber auch die Feindesliebe. Also hier geht es darum, dass die Botschaft, die sie von Anfang an gehört haben, und in Johannes Evangelium, Vers 13, sagt Jesus auch, Johannes 13, 34 bis 35, Johannes 13, 34 bis 35, da steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jetzt geht Johannes, macht hier ein Beispiel von Kain. Ich habe mir gedacht, warum denn von Kain? Ich dachte, okay, es war der erste Mörder. Das war meine Erklärung. Und ich will vorlesen. Ja, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Das heißt, Kain war aus dem Bösen. Das hört sich jetzt krass an. Das heißt, seine Werke haben es gezeigt, die böse waren. Ich möchte weiter vorlesen aus... Genau, das hatte ich schon. Ich zitiere jetzt mal Richard Müller, der sagt... Wozu es führen kann, wenn ein Mensch unfähig ist, seinen Bruder zu lieben, wird uns dann an Kain gezeigt. Also, wer im Bösen ist, ist quasi zu allem fähig. Aber so sollen wir nicht sein. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Punkt, Hass. Vers 13 bis 15 lese ich vor. Dort steht, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Also für die ersten beiden Punkte, für Mord und für Hass, sagt er ganz klar, es ist überhaupt nicht christlich. Und das Wort für hassen steht miseo. Das kann heißen hassen, mit Hass verfolgen, auch verabscheuen, weniger lieben oder nicht lieben oder nicht wollen, nicht lieben wollen vielleicht. Und ja, die Welt steht da hier für ungläubige Menschen, die uns hassen, steht hier, also uns nicht lieben. Und wenn man ja wirklich Jesus nachfolgt, dann bleibt es ja einem auch nicht erspart, dass man angefeindet wird. Ähnlich schreibt das hier Richard Müller. Er sagt hier, sie werden immer die Gläubigen hassen, weil diese sie durch ihren Wandel und ihre Grundhaltung verurteilen. Also ich glaube, man muss unterscheiden noch, ob man hier in Deutschland ist, das ist noch ertragbar, sei denn ihr habt ganz andere Beispiele. Ich weiß nicht, wie es euch aus dem Leben aussieht. Ob ihr schon wirklich Anfeindungen gemerkt habt, wo euch Hass entgegenkam. Oder ob ihr davon, sag ich mal, Anführungsstrichen verschont geblieben seid. Und ja, es gibt wirklich Länder, wo wirklich Christenverfolgung ist. Open Doors zeigt ja auch immer. Ich weiß nicht, wie lange das in Deutschland so bleibt, diese Situation. Es ist ja noch, ich habe mal geschrieben, noch ertragbar. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Schauen wir mal, wie lange es in Deutschland so bleibt. Jetzt steht hier in Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Also das sind eindeutige Worte hier. Also wer nicht liebt, ist noch nicht in das Leben übergegangen. Das heißt, die Bruderliebe, die Geschwisterliebe ist ein Kennzeichen des neuen Lebens in Christus. Und es geht noch weiter, dass er sagt, hier steht, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Also das heißt nicht, dass ich erst morden muss, sondern ja, es ist der die Herzenseinstellung. Das heißt, Gott schaut uns ja ins Herz rein. Er schaut mich gerade ins Herz rein, wie ich es meine. Er ist ja der Herzenskenner. Und Gott schaut, ja, wie meinen wir es denn wirklich? Der dritte Punkt ist die Gleichgültigkeit. Und sagt Wiesper, das ist auch nicht wirklich christlich. Ich lese vor, Vers 16 und 17. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ja, hier steht, hieran haben wir die Liebe von Jesus Christus erkannt. Er gab sein Leben für dich und für mich. Und wir haben das ja gerade auch darüber nachgedacht, im Gebet, im Abendmahl. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe es dann auch, es steht, dass wir auch schuldig sind, für die Brüder unser Leben hinzugeben. Ja, bis zu welcher Form, bis zu welcher Steigerung? Ich lasse es mal offen, ja. Ob es wirklich dann sagt, okay, ich helfe dir in der Bedrängnis und wir wissen ja noch nicht, wann was ist. Wir wissen, dass es schwierig wird. Aber wie weit sind wir bereit, unser Leben, ich nehme es mal so, wie es jetzt im Text steht, unser Leben für unseren Bruder, für unsere Schwester hinzugeben? Ja, bin ich das? Bin ich bereit dafür? Bist du das? Bis zu welchem Maß? Wo ist meine Grenze? Ja, ich kann nicht sagen, okay, ich helfe dir. Ja, aber ich merke, es wird gefährlich, es geht an meine Gesundheit, es geht an mein Wohlbefinden. Wie reagiere ich dann? Kommt da mein Ego raus und sagt, Benjamin, stopp. Wie weit gehe ich? Wie weit bist du bereit? Und hier steht das Wort, sein Herz vor ihm verschließt, deswegen meint er wahrscheinlich auch Gleichgültigkeit. Also derjenige, Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal was erlebt habt oder ob ihr es diese Woche oder letzten Monate gehabt habt, dass jemand, ja, ein Bruder einer Schwester in Christus, ich sag's mal, Notleiden sieht, er hat etwas gebraucht und hat er euch gefragt oder wie war die Situation? Ich kann ja nicht bei euch schauen, wie es war. Wie habt ihr reagiert? Habt ihr es vielleicht verschoben oder gedacht, natürlich helfe ich dir? Ja? Es können kleine Sachen sein, es können größere Sachen sein. Ja? Hast du das schon mal erlebt? Und wenn ja, wie hast du reagiert? Wie reagiere ich? Wie reagiere ich? Der vierte Punkt. Jetzt steht hier, sagt er, christliche Nächstenliebe. Das ist der Rest, den ich vorlese. Und das sagt er, das ist ja die wahre christliche Liebe. Und das wollen wir uns mal anschauen. Und ich lese jetzt von 18 bis 24 vor. Jetzt steht hier, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihnen und er, also Gott, in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Ja, also es geht nicht darum, nicht nur mit schönen Worten zu lieben oder mit netten Worten. Und ich bin ein Mensch, der sich, wer mich kennt, weiß das. Ich mache mir viele Gedanken. Ich komme bestimmt auf 30.000 bestimmt auch, was ich mal gesagt habe. Bestimmt. Naja, auf jeden Fall, ich mache mir Gedanken darüber, das, was ich gerade spreche oder das, was ich gerade schreibe, ja, mache ich mir Gedanken, passt das oder war es nicht gut? Wie ist das bei uns? Das, was wir sagen, das, was wir jetzt im Liederbuch gesungen haben, ja, meinen wir das auch so oder da hat auch ein Lehrer mal in Brake einen Input gegeben, so gesagt, ja, das, was so, was da so gar nicht so, wie soll ich das sagen, meint oder vielleicht mit dem Herzen dabei ist, glaube ich, waren die Worte, das singt dann auch nicht mit. Ich glaube, so ungefähr war es. Aber wie ist denn das bei uns, wenn wir Lieder singen? Meinen wir das ernst? Oder ist es einfach ein schönes Lied, ist es ein schöner Song? Und es reicht ja auch, wenn man per WhatsApp was schreibt. Ich mache es mal so ein bisschen extrem gedacht. Zum Beispiel liebe Grüße, ja? Meine ich das so? Ich kann auch sagen, schöne Grüße oder einfach Grüße, so ein bisschen abgeflacht. Ja. Herzliche Grüße, das hört sich zwar ein bisschen extrem an, aber meine ich das eigentlich so? Ja, wenn ich jemanden bauen will und sage dann liebe Grüße, ja, das ist nur so ein kleines Sahnehäubchen obendrauf. Oder schreibe ich das einfach aus Höflichkeit. Ja. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, oder denke ich ganz anders. Hatte ich auch schon Probleme. Ich gedacht, ich habe ein Problem der Person, bei der Schwester in Christus, das so zu meinen. Ich habe zwar gesagt, aber dann irgendwie habe ich mir gedacht, meine ich das eigentlich? Ein schönes Wochenende. Also das andere wäre ein schlechtes Wochenende. Ist nicht so schön. Also lieber ein schönes Wochenende. So versuche ich mir das dann im Kopf zurechtzubiegen. Ja? Dann sage ich, jo, meistens. Also ich habe schon mal gemacht, dass ich mir das irgendwie zurechtgebogen habe. Oder mache es oder wie auch immer. Man kann es so machen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen zu extrem gedacht, aber auch über sowas mache ich mir dann Gedanken. So, es steht bei mir Kapitel 3, 18 bis 20 vorlesen. Das hatte ich aber schon gemacht. Ich möchte Wisbe zitieren. Der sagt, ein Christ, der Liebe übt, wächst in seinem Verständnis von der Wahrheit Gottes und sein Herz ist voller Gottvertrauen. Ein verurteilendes Herz hingegen raubt einem Gläubigen den Frieden. Das kann auch als anklagendes Gewissen beschrieben werden. Ach so, jetzt verstehe ich, was ich meinen wollte. Ich lese euch nochmal den Bibeltext. Hier steht in Vers 18 bis 20: Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Das heißt, er sagt hier, unsere Herzen vor ihm stillen. Das heißt, es kann sein, dass wir, ja, dass unser Herz uns oder Gewissen uns verurteilt. Ja, dass wir vielleicht aus auf dem Herzen haben, denken, ist das wirklich so? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht doch. Prüfen mit dem Wort. Aber es steht aber auch, dass Gott größer ist. Gott größer als unser Herz und alles weiß. Das heißt, wenn unser Herz uns vielleicht verurteilt, Gott weiß, was Sache ist. Ja? Und gerade diejenigen, die vielleicht viel denken, da kann schon mal etwas kommen, wo es heißt, okay, mein Herz fühlt sich so und so an oder es verklagt mich vielleicht gerade, passt das und das. Gott weiß es und steht drüber. Er ist größer als unser Herz und weiß, was los ist. Und wenn wir diese Verurteilung nicht haben, also ich nenne es mal reines Gewissen vor Gott, dann können wir zu ihm kommen, wie wir sind, und ihn bitten. Und dann steht auch, dass wir empfangen, weil Voraussetzung, weil wir Gottes Gebote halten und machen, ja, was Gott gefällt, was ihm wohlgefällt. Vers 22, und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Ja, und was ist, gefällt Gott? Vers 23 und 24 steht, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der macht, der bleibt in ihm und er, großgeschrieben, also Gott in ihm. Daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Das heißt, wenn wir uns an Gebote halten, ja, aus Liebe auch, es muss also die richtige Motivation natürlich sein, bleiben wir in ihm und er in uns. Und wenn wir daran denken, was er uns, ja, geschenkt hat, wovon er uns erlöst hat, mit was wir beschenkt sind, im Epheserbrief steht ja auch, dass wir jeden geistlichen Segen haben, wir haben Erbe, wir sind reingewaschen. Ja, ich denke, wenn man alles zusammennimmt, dann, ja, und in der Liebe zu Gott, diese Liebe zu Gott haben, ja, dann wollen wir das, was für ihn wohlgefällig ist. Ich würde meiner Mutter nie irgendwie, keine Ahnung, weil meine Mutter mir, oder meine Eltern, oder ein besonderer Mensch, ja, würde ich nicht etwas Schlechtes praktisch machen, ja. Jemand, der vielleicht, ja, in eine, sein Herz gerade irgendwie verschenkt hat, ja, will der Person auch nichts Schlechtes. Viele Informationen und ich will nochmal zusammenfassen. Und es gab, ja, ich habe von Merkmalen geredet. Ich habe mal geschrieben, man sollte sich prüfen. Aufgrund von falscher Lehre, vielleicht ist man auf Abwege geraten. Ich habe geschrieben, also man sollte sich prüfen. Ich sage, ich lebe in der Gemeinschaft mit Gott, aber lebe in der Finsternis. Ich sage, dass ich keine Sünde habe, dann betrüge ich mich selbst. Ich sage, dass ich nicht gesündigt habe, dann mache ich Gott zum Lügner. Ich sage, dass ich Jesus Christus kenne und halte seine Gebote nicht. Ich sage, dass ich in Christus bleibe, aber mein Leben sieht ganz anders aus. Ich sage, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe, aber hasse meinen Bruder. Ich sage, dass ich die Welt liebe, weil dann ist die Liebe des Vaters nicht in mir. Und man sagt, dass Jesus nicht der Christus ist. Da gibt es halt auch Verführer. Ich stelle die Verheißung des ewigen Lebens in Frage, vielleicht durch Lehren oder sonst welche Gründe. Ich bin nicht in der Gerechtigkeit und ich sündige beständig. Ihr merkt schon, es ist eine große Litanei, lange Liste. Ich habe es jetzt einfach mal als so Zusammenfassung genommen. Und Da gab es halt noch diese Stufen der Beziehung. Ja, da gibt es erst den Mord, ja, der überhaupt nicht christlich ist, ganz klar. Zu was ist man fähig? Dann gab es den Hass, die Gleichgültigkeit, wenn ein Bruder in Not ist, wie weit gehen wir? Und die, ja, wo er sagt, die christliche Nächstenliebe. Ja, das Gottesgebot ist, wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben. So, ich weiß nicht, ob eure Köpfe jetzt zu sind. Ich schließe hiermit und bete nochmal zum Abschluss. Ja, Herr Jesus Christus, wir haben dein Wort und ja, es ist tiefsinnig und ja, du weißt, was jetzt alles gesagt worden ist. Und ja, ich bitte dich einfach, dass man etwas mitnehmen kann hier von und für die nächste Woche zum Nachdenken, dass man vielleicht über sich selbst nachdenkt, guckt, ja, was ist bei mir? Und danke einfach, dass es, ja, Johannes hier, sag ich mal, diese Merkmale zeigt, wenn Verführungen da sind, wenn, ja, Dinge sind, die nicht richtig sind, dass man sie nachschlagen kann, schauen kann und hoffentlich auch erkennen kann, das ist nicht richtig oder, ja, da muss man sich prüfen oder das sollte man in Frage stellen. Ich bitte dich jetzt für, ja, restlichen Gottesdienst, letzten Zeit kurz, ja, dass du uns das, was wir gehört haben, dass es, ja, dass es sich setzen kann, Jesus, und auch im Laufe der Woche. Danke, dass du ja über unser Herz wachst, du weißt, wie wir es meinen, Jesus, und so möchte ich jetzt einfach alles abgeben und dir Danke sagen. Amen.